Liebe Gemeinde, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Ich möchte zunächst über die Liebe reden. Nein, nicht nur reden, ich möchte ein Loblied singen. Sie ist etwas Wunderschönes, wenn nicht das Wunderschönste. Wer Liebe erfährt, dessen Leben verändert sich. Es kommt zum Leuchten, zum Strahlen. Da wird aus Dunkelheit Helligkeit. Liebe ist etwas so Wunderschönes, sie verändert die ganze Welt. Sie ist Hauptbestandteil eines jeden Menschenlebens, entweder als Sehnsuchtsort, wenn sie fehlt, oder als Erfüllungsort, wenn wir ganz in ihr eingehüllt sind. Menschliche Liebe kann entstehen, aber auch verblassen und vergehen. Sie ist zerbrechlich, aber wenn sie stark gemacht wird, trotzt sie jedem Widerstand. Liebe. Die Bibel redet immer wieder von Liebe. Sie sagt sogar, Gott ist die Liebe. Und auch Paulus nennt hier die Liebe als die größte unter diesen dreien. Doch was ist eigentlich Liebe genau und warum ist sie so groß? Warum sehnt sich jeder Mensch eigentlich nach Liebe? Versuch du doch mal, Liebe zu definieren in einem Satz. Was ist Liebe? Ich glaube schon, mit der Definition von Liebe ist das etwas schwierig. Bist du vielleicht eher der wissenschaftliche Typ? Dann ist vielleicht Liebe für dich eine Verkettung von physikalischen Stoffen, die in unseren Nervenbahnen etwas auslösen. Ganz unromantisch, vielleicht bist du auch das Gegenteil und der totale Romantiker. Es ist dieses schöne Gefühl, diese wohlige Wärme, ein richtig schönes Candlelight-Dinner, gemeinsam verbrachte Zeit. Vielleicht bist du auch der körperliche Typ. Sind es Berührungen, Zärtlichkeiten, Umarmungen, die Liebe für dich bedeuten und ausdrücken und so weiter? Vielleicht bist du aber auch der pragmatische Typ. Liebe ist ausgeräumte Spülmaschinen, weggeräumter Müll, abgehakte To-Do-Listen. Liebe zu definieren, das ist gar nicht so einfach und ich glaube, wenn ich euch alle fragen würde, es würden ganz viele unterschiedliche Definitionen dabei rauskommen. Das liegt halt im Auge des Betrachters und es liegt auch an unseren Zugängen zur Liebe. Was meint denn Paulus hier, wenn er von der Liebe spricht? Was ist er nun? Ist er Pragmatiker, Romantiker? Was ist er? Ich habe entdeckt, dass wenn die Autoren der Bibel über Liebe sprechen, sie einen anderen Zugang dazu haben, an den wir Menschen vielleicht gar nicht so in erster Linie denken. Sie kommen über einen anderen Begriff, über die Hingabe. Wir kennen Hingabe. Wenn ich mich mal ganz meiner Arbeit hingebe, dann liebe ich meine Arbeit, dann gehe ich in meiner Arbeit auf. Ich hänge mein ganzes Herz an das, was ich tue. Hingabe meint also immer, dass ich ganz in dem bin, was ich tue. Ich bin nicht innerlich geteilt. Ich mache das, was ich tue, zum Beispiel meine Arbeit, nicht nebenbei, sondern ich gebe mich dem ganz hin. Das muss aber auch nicht immer das Tun sein. Das wäre ein falscher Ansatz. Ich kann mich zum Beispiel auch dem Schauen hingeben, wenn ich eine schöne Landschaft betrachte. Oder wenn ich im Museum vor einem Bild stehe und einfach die Schönheit dieses Gemäldes bewundere. Ich gebe mich dem Hören hin, wenn ich die Musik nicht nur distanziert höre oder im Autoradio so nebenbei gedudelt, sondern so sie ganz in mich eindringen lasse und ganz beim Hören bin. Das ist Hingabe. Und die Bibel versteht tatsächlich die Liebe als den Höhepunkt der Hingabe. In diesem Sinn hat auch Jesus auch zum Beispiel die Freundesliebe verstanden. Er sagt im Johannesbrief, es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Im Griechischen steht hier das Wort tithemai. Man könnte es auch mit wer sein Leben einsetzt oder aufs Spiel setzt übersetzen. Der Gipfel der Hingabe und damit der Liebe ist also die Hingabe des eigenen Lebens, also das komplett sich investieren in den anderen. Und so haben zum Beispiel auch die Griechen die Freundesliebe verstanden. Ein älteres Wort für Hingabe ist vielleicht das Wort aufopfern, so hätte man das früher gesagt. Heute sind wir eher skeptisch, wenn sich jemand völlig für die Familie zum Beispiel aufopfert. Obwohl wir dann, das habe ich gerade festgestellt, als wir Waltraud Mink beerdigt haben, die ihr Leben für ihre Familie gegeben hat, sich wirklich komplett aufgeopfert hat, wir das natürlich auch bewundern. Aber wenn wir uns so ganz selbst aufopfern sollen, dann verbinden wir heute damit vielleicht eher ein Überspringen der eigenen Bedürfnisse. Und manchmal kann tatsächlich hinter diesem Opfern ja auch ein Anspruch stehen. Ich gebe euch alles, aber dann müsst ihr mir auch etwas zurückgeben. Selbstverwirklichung, die Idee von Selbstverwirklichung und das sich aufopfern, kämpfen heute ein bisschen gegeneinander. Aber dennoch kommt keine Beziehung ohne Hingabe aus. Wir alle sehnen uns danach, Empfangene zu sein. Wer sieht mich eigentlich ganz? Wer würde eigentlich alles für mich geben? Wer nimmt mich so wichtig, dass er oder sie wirklich ganz bei mir ist? Wir sehnen uns danach, diese Empfangenen zu sein, und wir sehnen uns aber auch danach, Gebende zu sein. Für welchen Menschen, welchen Zweck würde ich eigentlich alles geben? Deswegen laufen Superheldengeschichten so gut, weil da haben wir diesen einen Held, der sein Leben, egal wer das ist, Superman, Spider-Man, alle Mans und auch mittlerweile Womans zum Glück, die machen genau das. Die Story lebt davon, dass sie alles geben für ihre Stadt, für ihr Land, für andere Menschen, für Menschen, die sie lieben, und so entspinnt sich die Geschichte. Der Paartherapeut Jeluschek sagt in einer Beschreibung der seinem Buch Die Kunst als Paar zu leben zurecht, und er hat bei Jesus abgeguckt: Der Mensch findet seine höchste Entfaltung nur in der Selbsthingabe. Wer ängstlich an sich selber festhält, geht sich selber am radikalsten verloren. Wer sich selbst hingibt, findet zu seiner Fülle. Jesus hat dazu gesagt: Derjenige wird sein Leben finden, der sein Leben verliert. Und wer sein Leben verliert, der wird sein Leben finden. So versteht deswegen auch die Bibelliebe als wahre Hingabe bis hin zur Aufgabe der eigenen Bedürfnisse und Ansprüche. Und das Faszinierende und Krasse ist, dass Gott das nicht nur sagt, dass das wahre Liebe ist, und Jesus nicht nur sagt, dass das wahre Liebe ist, sondern dass er es selbst so gelebt hat. Das liebe ich am christlichen Glauben an Gott, dass wir nicht an einen Gott glauben, der nur Dinge sagt, sondern der sie dann auch tut. Ich habe letzte Woche über das Thema geliebte Kinder Gottes gepredigt und habe da gesagt, was diese Welt braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie Gottes Kinder und unendlich geliebt sind. Ich ergänze sozusagen heute: Unendliche Liebe Gottes heißt auch unendliche Hingabe. Als Jesus sagte, dass der wahre Liebe hat, der sein Leben für seine Freunde gibt, meinte er damit sich und uns. Er ist derjenige, der aus lauter Liebe sein Leben gibt für uns, seine Freunde und Kinder Gottes. Wenn wir uns vorstellen sollen, wie Liebe aussieht, die perfekte Liebe, dann sollten wir das vielleicht an unser Herz lassen. So tief ist seine Liebe zu uns, dass er, Jesus Christus, Achtung, jetzt kommt christlicher Slang, sich selbst für uns hingegeben hat. Vielleicht habt ihr das in eurer christlichen Laufbahn schon mal gehört. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Es meint genau das, dass Jesu Liebe, Gottes Liebe zu dir und mir so groß war, dass er alles aufgegeben hat, damit wir Empfangene sind, wer sieht mich eigentlich ganz, und Gebende, für welchen Menschen, für welchen Zweck würde ich alles geben, erfahren dürfen. So groß ist Gottes Liebe für dich und für mich. Das ist das Wunder des Kreuzes und der Auferstehung. Das ist das, worüber Paulus hier redet: Die Liebe ist die größte unter ihnen. Gott denkt eben nicht nur an sich, sondern er hat sich für dich aufgeopfert, um dir und mir zu zeigen, wie sehr du geliebt bist. Um ein Vorbild zu sein, um uns das zu zeigen. Und das ist der erste Teil dieser Predigt über Glaube, Liebe, Hoffnung. Dass wir uns das festhalten dürfen. Dass unsere Vorstellung von Liebe Gottes Vorstellung nicht übersteigt, aber uns auf eine Spur bringt, dass wir Gottes Liebe erfahren dürfen und festhalten und auch genießen. Gott definiert nicht nur Liebe, er ist nicht nur Liebe, sondern er lebt und er zeigt sie uns. Und wenn ich ein Loblied auf die Liebe singen wollte, und das habe ich am Anfang gemacht, dann ist das gleichzeitig ein Loblied auf die Liebe Gottes. Wie schön, wie gigantisch, wie großartig. In der Mitte der Predigt dürfen wir das ganz praktisch erfahren. Jetzt fragst du dich, wie soll ich meinen Nachbarn drücken oder irgendwie sowas? Nein, wir feiern Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Ritual, was wir feiern, immer am ersten Sonntag im Monat. Rituale neigen immer dazu, dass sie abstumpfen, weil man etwas mechanisch macht. Aber das Abendmahl hat mehrere tiefe Bedeutungen. Und eine davon ist genau die, über das, was ich gerade gesagt habe. Im Abendmahl vergegenwärtigen wir uns Gottes Liebe, die er uns in der Hingabe von Jesus Christus gezeigt hat. Wir nehmen das Abendmahl also nicht nur einfach irgendwie oder wir nehmen es, weil es halt dazugehört, sondern ich möchte dich mitten in dieser Predigt einladen, dir diese Liebe beim Nehmen des Brotes und des Weines ans Herz gehen zu lassen, zu vergegenwärtigen, dass du Gottes Kind bist und dass du geliebt bist von Gott, der selbst die Liebe ist. Und dass das nicht irgendwie geschehen ist und irgendwie läuft, sondern dass Gott sich dir selbst hingegeben hat. In Jesus Christus hat Gott gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich bis ans Äußerste gehe. Mein Leben ist nicht so wichtig wie deins, aus lauter Liebe. Gut, er hat nicht die Geschirrspülmaschine ausgeräumt, er hat dich auch nicht körperlich umarmt, er ist dir nicht auf die Art und Weise begegnet, aber er hat dir gezeigt und uns gezeigt, was Liebe heißt. Und dass wir uns diese Liebe nicht verdienen müssen, sondern dass wir einfach gleich Abendmahl feiern dürfen und diesem Gott begegnen. Ich bitte die, die das Abendmahl austeilen, jetzt nach vorne zu kommen, gerne. Und dann lade ich uns ein, eine halbe Minute still zu sein, vielleicht die Augen zu schließen und diese Liebe Gottes in der Hingabe auf uns wirken zu lassen, damit wir gleich schmecken und sehen können, wie freundlich der Herr ist. Bete. Guter Gott, du bist die Liebe selbst und du liebst uns mit allem, was du hast. Das wissen wir, weil du alles gegeben hast, was du bist in Jesus Christus. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, dass nichts und niemand uns von dieser Liebe und von dir trennen kann. Und ich danke dir, dass wir immer wieder neu eingehüllt werden in diese Liebe, die so großartig ist. Und ich danke dir, dass wir diese Liebe uns im Abendmahl einfach vergegenwärtigen dürfen. Dass wir feiern dürfen, dass du dich ganz hingegeben hast für uns. Es ist nicht nur Brot und nicht nur Wein. Es ist nicht nur Zeichen deines Todes, sondern es ist gleichzeitig Zeichen deiner unendlichen Liebe zu uns. Und wir bitten dich, da wo in uns Hass sein will oder auch in diesem Land Hass gepredigt wird, dass deine große Liebe kommt in unsere Herzen und in alle Menschen, die um uns herum sind. Danke, dass wir uns jetzt vergegenwärtigen dürfen, dass du uns liebst und wir deine Kinder sind. Danke für Brot, danke für Wein, danke für dieses Zeichen. Amen. ich bin euch noch etwas schuldig. Was ist denn nun mit den anderen beiden? Jetzt haben wir über die Liebe geredet und nachgedacht und wir durften sie im Abendmahl konkret erleben. Aber was ist denn mit Glaube und Hoffnung? Wenn Paulus im Korintherbrief schreibt, so bleiben nun Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Manche Menschen schließen daraus, dass die Liebe wichtiger ist als Glaube oder Hoffnung. Hauptsache Liebe. Das ist so lange kein Problem, wenn man nicht auf die Idee kommen könnte und die Erfahrung macht, dass diese drei Eigenschaften, Glaube, Hoffnung und Liebe, so konzipiert sind, dass sie sich gegenseitig verstärken sollen und dass die Schwächung einer der drei Eigenschaften die Vollständigkeit aller drei untergräbt. Um das vielleicht mit einem Alltagsbeispiel deutlich zu machen. Wenn ein Bäcker Brot backt, dann wird er dir sagen, dass die entscheidenden Elemente eines Brotes Hefe, Wasser, Mehl und Salz sind. Wir sind uns alle einig, dass ungesalzenes Brot, so wie die meisten ungesalzenen irgendwie essen, fade schmecken. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Salz das wichtigste dieser vier Elemente ist. Ohne Salz schmeckt nichts. Aber wir werden Probleme mit unserem Brot bekommen und vielleicht habt ihr so ein Brot schon mal aus dem Backofen hervorgezaubert, dass wenn ihr zu wenig der anderen Zutaten hinzugebt, zum Beispiel Hefe, dann wird das Brot ziemlich platt und auch ziemlich ungenießbar. Wenn wir weniger darauf achten, auch bei den anderen Zutaten das richtige Maß zu finden, hier an Mehl, Hefe und Wasser, dann gelingt das Ganze nichts und dann nützt das auch das Salz, was in dieser Nahrung ist, rein gar nichts, weil dann können wir das Brot nicht essen. Ebenso untergräbt eine Liebe, die nicht durch Glauben und Hoffnung ausbalanciert ist, die eigentliche Schönheit der Liebe, wie sie uns in der Bibel präsentiert wird. Um es wissenschaftlich auch vielleicht nochmal auszudrücken, ihr merkt, ich habe halt ein bisschen mit Wissenschaft, weil ich weiß, dass auch viele bei uns in der Gemeinde wissenschaftlich denken oder mathematisch. Man würde sagen, Liebe ist eine notwendige Bedingung für die Freude, Menschen und Gottes begegnen und alles Leben an sich. Aber sie ist keine hinreichende Bedingung. Ein Beispiel, was ich damit meine für unsere Nichtwissenschaftler. Um herauszufinden, ob eine Zahl ein Vielfaches von 6 ist, also 6, 12, 18, 24, 30 und so weiter und so fort, ja, stellen wir vor, wir haben eine Zahl, die hat irgendwie 25 Ziffern, die ist so riesig, um herauszufinden, dass die Zahl ein Vielfaches von 6 ist. Es ist notwendigerweise so, dass sie durch 2 teilbar sein muss. Und das ist auch das Einfachste, was wir erkennen können. Also steht als letzte Ziffer hinten eine 2, 4, 6, 8 oder 0. Aber, und das heißt, es ist notwendig, dass eine solche Zahl durch 2 teilbar ist. Ist es aber hinreichend? Nein. Denn dann wäre die 4 ja zum Beispiel auch ein Vielfaches von 6. Oder die 8. Ist die 8 ein Vielfaches von 6? Nein. Also gibt es eine zweite Bedingung, die Zahl muss auch durch 3 teilbar sein. Und schon haben wir erkannt, die Zahl ist durch 6 teilbar. Und genauso ist es hier auch. Liebe ist etwas Schönes, etwas, was man unbedingt braucht, eine Notwendigkeit. Aber ohne das Gegengewicht von Glaube und Hoffnung sagt auch tatsächlich die Bibel, und jetzt kommt so ein Widerspruch in den Worten, wie wir es ausdrücken können, in dem biblischen Sinne kann selbst Liebe lieblos sein. Liebe kann lieblos sein. Wie ist das also mit dem Glauben und der Hoffnung? Wenn wir uns kurz mit dem Glauben befassen, sehen wir, dass die Bibel das Wort Glaube auf dreierlei Weise versteht. Glaube kann Instrument unserer Erlösung sein, weil wir glauben, werden wir Christus und Gott irgendwann schauen. Glaube kann ein unerschütterliches Vertrauen in Gott und seine Werke sein. Wir glauben Gott, dass er gut mit uns ist. Oder die gesunde Lehre. Der Kontext, in dem Paulus den Begriff Glaube und im übrigen Buch verwendet, spricht am stärksten für ein Verständnis des Glaubens in das Vertrauen in Gott und sein Werk. Vor allen Dingen in das, was Jesus Christus getan hat und wir gerade im Abendmahl gefeiert haben. Der biblische Glaubensbegriff, wie in diesem Kapitel verwendet wird, bringt die Liebe ins Gleichgewicht, indem er das Objekt der Liebe des Christen definiert, nämlich Gott selbst. Wenn man der Liebe den Vorrang vor dem Glauben gibt oder ihn ganz ausschließt, verliert tatsächlich die Liebe, so wie sie sich gedacht ist von Gott, ihr Ziel, nämlich Gott selbst die Ehre zu geben. Das gilt für das eigene Leben ebenso wie die Beziehung der Menschen untereinander. Denn tatsächlich ist so ja der vollkommene biblische Liebesbegriff definiert. Hingabe, Gott die Ehre geben. Durch den Einzelnen, aber auch durch die Verbindung, die wir in Liebe, sei es Nächstenliebe oder partnerschaftliche Liebe, eingehen. Ohne den Glauben verliert die Liebe ihr Ziel und wird dann zu einer ziellosen Liebe. Das gleiche Problem tritt auf, wenn wir die Hoffnung betrachten. Hoffnung ist das Ausharren auf einer Verheißung, eine feste Erwartung, dass auch Gott, dem man vertrauen kann, alles erfüllen wird, was er versprochen hat. Stellen wir uns mal eine hoffnungslose Liebe vor. Stell dir das mal ganz menschlich vor, dass du dein ganzes Innerstes, dein ganzes Ich, deinem Partner gibst, aber eigentlich schon weißt, wird nichts. Wenn dein Partner mit dir redet und dir Versprechungen macht und du innerlich schon längst weißt, hält er sich eh nicht dran. Und ebenso ist es mit der Liebe zu Gott, der selbst die Liebe ist. Wenn unsere Liebe zu Gott und auch zu den Menschen nicht die Erwartung hat, dass alle Dinge zu Gottes Ehre und zu unserem Besten enden werden, dann machen wir die Erfahrung, die wir tatsächlich auch häufig im Leben machen. Liebe wird zu einer wankelmütigen und vorübergehenden Sache. Manchmal auch zu einem rein subjektiven Gefühl, vielleicht auch losgelöst von allen Verpflichtungen, die manchmal so seicht daherplätschert und sich vielleicht auch in allgemeinen Nettigkeiten erschöpft. Diese Situation kennen wir alle, vielleicht aus Erzählungen oder auch aus eigenen Erfahrungen, wie wankelmütig manchmal die rein menschliche Liebe sein kann. Jeder, der eine zerbrochene Beziehung oder mal so richtig Herzschmerz erfahren hat, weil ein Mensch, der eigentlich seine Liebe geschworen hatte, sie nicht einhält, der ist sich dessen bewusst. Das ist also die Gefahr. Wenn wir 1. Korinther 13, 13 auf eine Art und Weise leben, die der Liebe eine größere Bedeutung, eine alleinigere Bedeutung beimisst als dem Glauben und der Hoffnung, geht die Liebe, so wie sie von Gott her selbst gedacht ist, selbst verloren. Im Griechischen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die griechische Sprache kennt tatsächlich hier auch die Unterscheidung des Liebesbegriffes. Wir sagen ja Liebe, Liebe und Liebe und Liebe. Wir meinen damit eigentlich alles, was irgendwie damit was zu tun hat. Aber im Griechischen gibt es mehrere Begriffe für die Liebe. Es ist hier nicht menschlich definierte Liebe, keine sexuelle Anziehungskraft und auch nicht die Treue zwischen zwei Menschen. Es ist eben genau das, die hingebende Liebe Gottes zu uns. Und die hingebende, nachfolgende Liebe des Menschen. Das griechische Wort dafür, für diesen speziellen Begriff der Liebe, heißt Agape. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Übrigens deswegen nennen manche Gemeinden das Abendmahl auch das Agape-Mahl, weil es genau diese hingebende Liebe ist. Die Liebe braucht Glaube und Hoffnung, um zu überleben, sich zu entfalten und zu gedeihen. In der Vorbereitung der Predigt höre ich schon den inneren Einwand und ich gehe mal darauf ein. Warum schreibt dann Paulus, dass die Liebe trotzdem die größte unter ihnen ist, wenn die drei sich doch genauso brauchen? Wie können wir das denn jetzt verstehen? Wir sehen das deutlich, wenn wir 1. Korinther 13, 13 im Kontext des ganzen Kapitels betrachten. In 1. Korinther 13 geht Paulus von der Betrachtung der Liebe als notwendigen Bestandteil des christlichen Lebens über die Definition der biblischen Liebe, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, typischer Trautext, wenn ich die Liebe nicht hätte, aber hätte Klänge, hätte prophetisches Reden, aber die Liebe hätte ich nicht und die Liebe ist größer, sie verzeiht alles, sie vergibt alles, sie trägt nicht nach. Das habt ihr vielleicht bestimmt auf vielen Hochzeiten schon gehört. Geht das eben zu dieser Betrachtung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber es ist auf einer Zeitachse gedacht, die unseren gegenwärtigen Augenblick als Christen bis zum Höhepunkt aller Dinge bei und nach der Wiederkunft Jesu umfasst. Von der Wichtigkeit her sind Glaube, Hoffnung und Liebe gleichwertig. Was die Langlebigkeit betrifft, so ist die Liebe die größte unter ihnen. Einfach ausgedrückt, und vielleicht fühlt sich der eine oder andere an meine Predigt für die Geistesgaben erinnert. Glaube und Hoffnung werden im Himmel nicht mehr gebraucht. Denn wenn Glaube ein gegenwärtiges Vertrauen in Gott und sein Wirken ist, dann werden wir im Himmel keinen Glauben mehr brauchen, weil wir Gott endlich klar und deutlich sehen werden, so wie er wirklich ist. Im Himmel brauchen wir keinen Glauben, weil wir sehen. Genauso brauchen wir dann keine Hoffnung mehr, weil wir völlig im Besitz dessen sein werden, worauf wir gehofft haben. Wir werden alles haben, was wir uns jemals erhofft haben, weil alle Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen werden und aller Zerbruch und aller Leid ein Ende hat. Alle Unklarheiten sind beseitigt. Deswegen ist das Größte die Liebe. Die Liebe wird im Himmel weitergehen und immer weiter zunehmen, da Christen ihren großen Gott für immer voll und ganz lieben und von Gott für immer voll und ganz geliebt sind. Auf dem ewigen Zeitstrahl gesehen, übertrifft die Liebe den Glauben und die Hoffnung in einer Weise, die Ziele aller drei ehrt. Während wir aber in dieser Welt leben und auf die Wiederkunft Jesu warten, brauchen wir Glaube, Hoffnung und Liebe in gleichem und wachsendem Maße. Wir dürfen zulassen, dass jedes von ihnen ein Ergänzungsgewicht zu den anderen bleibt. Deswegen ist es tatsächlich aus christlicher Sicht, auch aus der christlichen Sicht von Liebe, schwierig und unausgeglichen, allein der Liebe den Vorrang zu geben. Hauptsache Liebe, und wir haben festgestellt, wir definieren das alle anders menschlich, klingt zwar verlockend und trifft auch bei mir eine sehr romantisch-positivistische Ader, aber im Endeffekt zerstört es die Einheit aller drei. Sowohl was die Erfahrung wahrer Liebe und damit Freiheit betrifft, als auch die Erwartung an die Liebe. Und andersrum gilt das natürlich genauso. Auch der Glaube wird schal, wenn er nur lieben soll. Und die Hoffnung, wenn er nur aus gefühlsmäßiger Liebe besteht. Liebe Gemeinde, lasst uns also nicht nur lieben, sondern auch glauben und hoffen. Lasst uns nicht nur glauben, sondern auch lieben und hoffen. Und lasst uns nicht nur hoffen, sondern auch glauben und lieben. So wie Gott sich uns hingegeben hat, erleben wir in dieser Trias, in diesem Dreiklang, in diesem Gleichklang, was es heißt, sich Gott und dem Nächsten nicht nur zu begegnen, sondern auch hinzugeben. Und in diesem Sinne werden wir wachsen, leben und erkennen, dass tatsächlich das gilt, was so im Volksmund gilt, dass alle guten Dinge drei sind. So bleiben nun Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Amen.